Malta. Das Tor zur Geschichte. Ein Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Miguel Castro.
Und ich bin Alexander Wittlings. Und unser heutiges Thema ist ein Gemälde, genauer gesagt eine Sehenswürdigkeit in Trier zur Zeit von Kaiser Konstantin. Der hat nämlich teilweise von Trier aus das Römische Reich regiert.
Ja, und ich habe dir eine Kopie dieses Gemäldes mal mitgebracht. Das hängt nämlich in Trier im Museum am Dom. Mhm. Der Name sagt es schon, ist direkt hinter dem Dom zu finden. Das ist ja Deutschlands älteste Bischofskirche, erbaut vor über 1700 Jahren, noch zu Zeiten des Römischen Weltreiches und wahrscheinlich zu Zeiten von Kaiser Konstantin, der wie gesagt ja auch in Trier regiert hat.
Ja, was ist auf dem Gemälde zu sehen? Das sind eigentlich 15 kleinere Gemälde, aus denen dieses riesige Gemälde besteht. Ganz viele Köpfe, auch teilweise mit Heiligenscheinen, viele Engel. Was genau bedeuten diese Leute auf diesem Gemälde, Miguel?
Ja, also das ist eine spannende Frage. Denn wenn es denn echte Persönlichkeiten waren, es gibt jedenfalls keinen Namen dazu. Also man könnte jetzt hier mutmaßen, wer das sein könnte, ob das allegorische Figuren sind, also symbolhaft dargestellte Figuren, zum Beispiel für das Glück oder die Bildung, oder ob das echte Persönlichkeiten waren, die halt hier abgebildet worden sind. Dazu gleich vielleicht noch etwas. Man muss sich das so vorstellen, das ist ja ein Gemälde mit 15 verschiedenen Motiven. Alex, hast du da drunter irgendeinen Favoriten?
Also mir fällt schon mal auf, dass die Hälfte Heiligenscheine hat und die andere Hälfte nicht. Was hat es denn damit auf sich?
Genau, das ist ein Nimbus, ne? So ein Heiligenschein, ja genau. Den tragen auch nur die Frauen. Das sind nämlich 3 Männer, die dort abgebildet sind und 4 Frauen. Und die anderen Kacheln, wenn man sie so nennen will, die zeigen eher Kinder.
Ja, es sind geflügelte Kleinkinder, also wahrscheinlich Engel, oder?
Genau, Putten, wie man im Barock gesagt hat, die sieht man überall, ne? Diese kleinen Figürchen, ne? Die da immer so lustig, drollig da immer so wirken. Und die gab es halt eben auch schon in der Antike. Die nannte man damals aber Eroten, nach dem griechischen Gott Eros. Naheliegend, ne? Ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Das Pendant übrigens dazu bei den Römern hieß Amor, also Amor oder Eros. Und das sind also die sogenannten Eroten, die halt eben auf diesen Bildern in verschiedenen Posen dargestellt sind. Zum Beispiel auf einem Bild sieht man, wie sie eine Schale halten, aus der Rauch emporkommt. Oder auf einem anderen Bild sieht man, dass die da so ein Füllhorn tragen und dann sind die am Tanzen. Und auch die Menschen, die Männer und Frauen, die da abgebildet sind, sind alles andere als uninteressant. Wenn du zum Beispiel mal so drauf schaust, dann siehst du mal, was die alles so in den Händen halten.
Ja, es sieht fast aus, als wären die in Alltagssituationen. Also eine Frau hält sich einen Spiegel vor, macht sich die Haare, eine andere strickt, glaube ich. Eine andere zieht sich gerade Schmuck an vielleicht, ein Philosoph.
Genau, ein
Philosoph. Guckt gerade andächtig mit einer Schriftrolle.
Genau.
Und bei einem Porträt fehlt aber das komplette Gesicht. Warum das denn?
Genau, und das ist das zentrale Motiv dieses Deckengemäldes. Übrigens, wenn man jetzt denkt, man geht ins Museum und muss dann halt nach oben starren, um sich dieses Gemälde anzuschauen im Museum am Dom hier in Trier, stimmt nicht. Die haben es an den Wänden aufgehangen. Die haben das also quasi geteilt. Das, was du also jetzt hier gerade in der Hand hältst, dieses Bild, das ist quasi zusammengesteckt. So hat es mal ausgesehen. Aber aus bestimmten Gründen, auf die wir später eingehen, hat man es halt eben jetzt nicht mehr so präsentieren können oder wollen. Wenn man also reingeht, nicht erschrecken lassen. Es ist ein großer, separater Raum. Aber es lohnt sich, sich da mal hinzusetzen und halt diese Motive, die an den Wänden hängen, anzuschauen. Ja, und die Frau in der Mitte, von der wir gerade reden, die Frau ohne Gesicht sozusagen, die ist zentral positioniert. Wenn man also reinkommt in diesen Raum, dann fällt die einem direkt auf, weil sie direkt vor einem sichtbar wird. Ja, und wer glaubst du, wer könnte das sein?
Du hast es ja schon angeteasert, das Thema ist Konstantin. Vielleicht ist es seine Mutter Helena?
Fast. Es ist wahrscheinlich, möglicherweise, man merkt schon, wie ich das hier so ausdrücke, weil so richtig weiß das keiner. Es ist wohl seine Ehefrau gewesen, seine erste Frau. Und die hieß Flavia Maxima Fausta. Geboren so um 289 nach Christus, also vor 1700 Jahren. Und gestorben ist sie um 326 nach Christus. Also sie ist jetzt nicht so alt geworden und hat mit Konstantin auch mehrere Kinder bekommen. Die sind übrigens später dann auch Kaiser geworden und so weiter. Aber sie ist schon 326 nach Christus gestorben. Streng genommen, sie ist hingerichtet worden.
Und wieso wurde sie hingerichtet?
Ja, also es gibt eine Erwähnung, einige Jahrzehnte nach dem Tod von Konstantin. Vielleicht nur kurz hier angemerkt, dieser Konstantin der Große, das war ja nicht irgendeiner von zig vielen Kaisern des Römischen Reiches. Das war quasi der Regent, der dem Christentum zum Durchbruch verholfen hat vor 1700 Jahren. Wir erinnern uns, Jesus Christus, Kreuzigung und dann Petrus in Rom und Märtyrer und die Christen werden verfolgt. Und die Anhänger dieser neuen Religion werden immer mehr und irgendwann mal beschließt also halt ein Regent, nämlich in diesem Fall der Konstantin, diese Christen nicht mehr zu verfolgen. Früher hat man in ihnen eine Gefahr für den römischen Staat gesehen, sondern er sagt, nee, das sind schon so viele, die können mir auch zur Legitimation meiner Macht dienen sozusagen. Er hat quasi ein Edikt erlassen, zusammen übrigens mit einem anderen Kaiser. Das Römische Reich wurde damals im Duo regiert und er und sein Mitkaiser haben damals beschlossen, dass das Christentum dann halt eben legalisiert wird sozusagen. Also es wird toleriert. Es ist damals nicht zur einzigen Religion erhoben worden. Die Römer hatten damals auch weiterhin ihre anderen Götter, ihre heidnischen Götter sozusagen, die auch weiterhin dann auch angebetet wurden.
Aber deswegen wurde Fausta ja jetzt nicht hingerichtet, oder?
Nein, das ist nicht der Fall, sondern eher haben wir es hier mit, wie sagt man immer, mit einer Ehetragödie zu tun, möglicherweise. Oder halt auch einen Feminizid aus heutiger Sichtweise sozusagen. Man vermutet, dass sie entweder in eine Intrige verstrickt war, um ihren Mann zu stürzen, mit dem sie zu diesem Zeitpunkt seit etlichen Jahren verheiratet war und halt auch mehrere Kinder geboren hatte. Oder dass sie Opfer eines Komplotts geworden ist. Denn es gibt dann noch einen Sohn aus einer vorherigen Beziehung von Konstantin, nämlich Crispus. Gaius Flavius Iulius Valerius Crispus. Der war längere Zeit vorher schon geboren worden. Seine Mutter hieß Minervina, war wohl ein illegitimer Sohn. Der hat aber Feldzüge für seinen Vater geführt, für den Kaiser Konstantin. Und er war sogar ab dem Jahre 317 Mitkaiser, also er durfte mitregieren. Wenn man so will, war das so eine Art Kronprinz. Und es gibt Historiker oder Archäologen, die vermuten, möglicherweise wollte er vielleicht nach der Macht greifen und seinen Vater sozusagen wegputschen. Das ist eine Vermutung. Oder die Fausta hat gegen ihn intrigiert, weil die Fausta hatte ja ihre eigenen Kinder, die sie vielleicht in Gefahr sah, wenn halt eben der Crispus an die Macht gekommen wäre. Jedenfalls ist der Crispus im Jahre 326 nach Christus hingerichtet worden. Der ist übrigens in Trier aufgewachsen.
Klingt alles ein bisschen wie Game of Thrones, oder?
Ja, nur so ein bisschen. Und die Fausta, entweder ist sie halt eben auch hingerichtet worden, weil sie vielleicht davon wusste oder weil sie vielleicht den Crispus bezichtigt hatte, eben dieser Verschwörung, die es vielleicht gar nicht gab. Oder, das gab es auch, dass vielleicht die beiden eine Beziehung miteinander hatten. Also der Crispus und seine Stiefmutter.
Und dann bekommt sie trotzdem ein Gemälde im Dom, oder wie?
Ja, weil dieses Gemälde ist quasi vorher entstanden.
Ah.
Das war also Teil eines großen Hauses, einer Villa, die abgerissen worden ist, weil ja halt eben dort ein Kirchenbau entstehen sollte. Dazu muss man wissen, ich hatte vorhin erwähnt, dass es am Rand dieses Platzes vor dem Dom auch eine Ausgrabungsstätte gibt. Da ist halt eben Teil eines Kirchenbaus freigelegt worden. Und man vermutet, dass dieser erste Kirchenbau quasi die Keimzelle war für diese spätere gewaltige, vierteilige Basilika der Christen in Trier. Und dass halt eben bei dieser Erweiterung halt dieser Palast sozusagen im Wege stand. Es gibt auch noch eine andere Geschichte, in der halt die Mutter von Konstantin eine Rolle spielt, die Helena, die heilige Helena, die ist den Trierern unter anderem bekannt, weil sie ja den heiligen Rock nach Trier gebracht haben soll, die wohl wichtigste Reliquie des Bistums Trier. Ob sie jemals in Trier gelebt hat, ist eine ganz andere Geschichte, aber die Legende besagt halt, dass vielleicht dieser Palast das Haus der Helena gewesen sei, was sie wiederum halt eben den Christen gestiftet habe für den Bau einer Kirche. Also da vermischen sich halt Legenden und Historie.
Und deswegen fehlt dann wahrscheinlich auch ihr Gesicht auf dem Gemälde, weil sie hingerichtet wurde.
Ja, könnte man mutmaßen. Aber tatsächlich gibt es wahrscheinlich einen ganz anderen Grund und der ist wahrscheinlich ganz banal. Nämlich, dass da einfach die Steine fehlen, auf denen damals halt eben ihr Gesicht aufgemalt worden ist. Denn wenn man sich dieses Bild mal näher anschaut, im Original oder jetzt wir hier vor uns halt im Ausdruck, dann erkennt man vielleicht, dass da eigentlich die Bilder so ein bisschen so schraffiert wirken, so bruchstückhaft. Und das ist auch tatsächlich der Fall. Die haben also tausende von Steinen gefunden damals bei den Ausgrabungen und auch zusammenlegen können wie ein Puzzle. aber es ist nicht komplett. Es gibt Steine, die kann man nicht zuordnen. Vielleicht wie bei einem Puzzle, wo dann so quasi Lücken bleiben, was natürlich immer eine Katastrophe ist beim Puzzeln. Aber in diesem Fall ist es tatsächlich so. Und da, wo man halt eben dann nicht mehr die passenden Steine gefunden hat, da hat man das dann quasi nachgemalt. Wenn man ganz nah rangeht, dann sieht man auch die vielen, vielen, vielen Steine. Aber es gibt einen Menschen, der weiß noch mehr über diese wirklich beeindruckende Deckenmalerei, der übrigens auch erklären kann, warum es laut Aussage des Museums ein Dom künstlerisch von besonderer Bedeutung ist. Und das ist Stefan Schuh. Stefan Schuh ist Restaurator am Museum an Dom und wir haben ihn in der Werkstatt besucht, in seiner Werkstatt im Museum. Herr Schuh, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, herzlich willkommen.
Dankeschön. Was macht denn eigentlich ein Restaurator? Wir sind ja hier in einer Werkstatt, die belegt ist mit Tischen, mit Regalen, mit Werkzeug und auch Computer sind hier zu sehen. Was macht man dann hier?
Der Restaurator kümmert sich um die Erhaltung von historischen Objekten, historischer Substanz. Er ist zuständig, die Dinge vor ihrem Verfall zu bewahren. Und auch, wenn er denn in einem Museum arbeitet oder auch für andere private Auftraggeber, vielleicht auch wieder aufzubereiten, um zu zeigen, wie haben diese Objekte einmal ausgesehen. Weil er so direkt auch mit den Objekten so befasst ist, forscht auch zu ihrer Entstehungsgeschichte, zu ihrer Materialzusammensetzung. So ist es auch eine Hilfswissenschaft sozusagen für die historische Materialforschung oder historische Objektforschung.
Das heißt, es reicht nicht aus, dass ich weiß, wie man einen Pinsel führt, um zum Beispiel einen Stein zu säubern oder halt eben eine Latte sägen zu können, sondern da muss noch mehr dazu gehören, wenn ich Restaurator werden will.
Da muss ich auch analytische Fähigkeiten haben. Ich muss fast detektivische Fähigkeiten haben. Ich muss an den Objekten beobachten und aber auch analysieren und rekonstruieren.
Wie war das denn in Ihrem Fall? Wie sind Sie Restaurator geworden?
Also ich habe den Tipp tatsächlich von meiner Mutter erhalten. Damals war eine Restauratorenversammlung hier in Trier von Restauratorenverband und die ist tatsächlich hier von einem später Kollegen ausgerichtet worden, hier in dem Haus. Und da wurde im Trierischen Volksfreund ein Bericht veröffentlicht und da hat meine Mutter drin gelesen und es wurde einfach gefragt, wer sich dafür interessiert, für den Beruf interessiert, der könne sich ja mal hier in dem Haus bei dem Kollegen einfach mal melden und sich informieren. Das habe ich getan. Und daraus ist mein Beruf geworden, letztendlich.
Und das auch schon seit vielen Jahren?
Seit vielen Jahren. Das hier war 1987. Dann habe ich, damals war es noch so, heute ist es anders, musste man noch ein Vorpraktikum ableisten, um überhaupt ein Studium beginnen zu können. Das waren damals 2 Jahre. Ich habe 3 Jahre Vorpraktikum gemacht und das liegt tatsächlich auch an der Deckenmalerei. Ja, und danach bin ich dann halt eben ins Studium und habe meine Ausbildung dann irgendwann fertiggestellt und 1995 bin ich halt hier im Hause fest angestellt worden.
Und Sie haben gerade schon die Deckenmalerei erwähnt. Sie haben aber auch noch andere Arbeiten hier in Trier durchgeführt.
Ja, viele, viele Kunstobjekte hier im Haus weiter restauriert, aber eben auch, also wenn wir bei der Deckenmalerei bleiben, habe ich auch die erhaltenen Teile der Decke aus der frühchristlichen Kirchenanlage unter der Dominformation restauriert. Dann fällt mir ein Grabmal von Johann von Baden, das ist ein Kurfürst und Erzbischof aus dem 15. bis ins 16. Jahrhundert. Ganz interessantes Objekt. Anhand der Bearbeitung konnten wir zeigen, dass das in einer Art Baukastensystem in Utrecht hergestellt wurde, nach Trier verbracht wurde und hier dann aufgebaut wurde. Also hochinteressante Geschichte. Ja, und viele andere Objekte, viele, viele kleine Objekte. Grabungsfunde aus den Domgrabungen oder aus den Grabungen aus der Umgebung des Domes.
Sie haben gerade schon das Grabmal von Johann von Baden erwähnt. Das ist ja auch hier im Museum am Dom zu entdecken. Das wirkt ja auf den Betrachter zunächst mal wie so eine Art Puzzle, was man da zusammengesteckt hat, ne? So lauter Einzelsteine. Also es wirkt schon sehr beeindruckend. Und diese Deckenmalerei, die konstantinische Deckenmalerei, das ist ja auch so eine Art Puzzle gewesen. Wie ist das denn überhaupt damals ans Tageslicht gekommen?
Ja, also nach dem Zweiten Weltkrieg, der Dom hat ja auch einige Bombentreffer bekommen, war stark zerstört, wurde halt wieder direkt nach dem Kriege aufgeräumt und man hat versucht, ihn schnell wiederherzustellen. Und dann hat der damalige sehr archäologisch interessierte Dr. Theodor Konrad Kempf, der hat gesagt, jetzt haben wir die Gelegenheit, unter der heutigen Altarinsel, die gab es ja damals noch nicht, einen Schacht auszuheben, um zu gucken, was ist denn im Zentrum dieses Quadratbaus, also dieser jetzt heute noch erhaltenen römischen Halle, was ist da eigentlich zu finden?
Aber er wusste nicht, dass da unten ein solches Kunstwerk liegen würde.
Nein, das wusste er nicht. Also das ist tatsächlich überraschend. Es wurde zwar schon mal von einem Domkapitular, der auch sehr interessiert war an der Geschichte des Domes, den Nikolaus von Wilmowski, wurde da auch schon mal ein Loch gemacht. Und der beschreibt auch sehr genau, was er da vorgefunden hat. Und der schreibt von bemalten Buntputzstücken, die er gesehen hat. Aber er konnte damit nichts anfangen. Wir haben hier in dem Trierer Schutt überall bemalte Buntputzstücke. Naja, das wurde damals nicht gesehen. Aber dieser Konrad Kempf, der hat tatsächlich auch wiederum ein Loch gemacht. Der hat geguckt und hat gesehen, Moment mal, da komme ich an einen Estrich, also einen Raum, Fußboden, auf dem liegen, wirklich auf den Kopf gedreht, auf der Malschicht liegend, ganz viele bemalte Putzstücke, die aneinander passen. Und die haben auch noch auf der Rückseite so eine charakteristische Lattenabdruck. Und der hat dann erkannt, ja, das sind Malereien, die gehören zusammen, lass uns doch mal weiter gucken.
Das war jetzt also kein Steinhaufen, den die da gefunden haben im Untergrund, sondern das war ja eine Decke und die war auch in einem Stück noch vorhanden.
Es hat sich nachher herausgestellt, dass dieser Estrich, von dem ich gerade sprach, dass der zu einem Raum gehört und dass überall auf diesem Estrich diese bemalten Putzstücke in Sturzlage lagen. Und die haben damals dann kurz entschlossen die Gelegenheit genutzt. Drumherum wurde gebaut und gewerkelt. Und solange da eben im Dom keine Gottesdienste gefeiert werden konnten, hat dieser Herr Kempf dann ja die Zeiten genutzt, da unten zu graben. Aber er durfte kein, das wurde vom Domkapitel so gewünscht, es durfte keine große Fläche aufgenommen werden, sondern er musste sich auf seinen kleinen Schacht beschränken, um nach unten zu kommen. Und dann haben die tatsächlich in einer Art Bergbaumanier Stollen gegraben und in dem sich Vorarbeiten Stückchen für Stückchen dieser Malerei geborgen, das Ganze auf Holztabletts gelegt und nach oben geschafft. Und auch gleich sozusagen angefangen, die zusammenzusetzen.
Aber die müssen ja in mehreren Metern Tiefe dann gelegen haben.
Es liegt so in etwa 5 Metern Tiefe unter dem heutigen Fußboden.
Verrückt. Und dann muss es ja eine mühevolle Arbeit gewesen sein für die Archäologen, die Steine da herauszuholen. Und als die Steine dann am Tageslicht waren, Sie haben es gerade erwähnt, da hat man sich gedacht, was machen wir jetzt damit?
Genau. Also Sie haben natürlich dann gleich erkannt, das ist etwas, was ja einzigartig ist. Archäologen sind ja immer neugierig und gucken auch direkt, was sie da haben. Haben sich gleich gesehen, ah, man kriegt so viele Teile aneinander. Boah, da ist ja zusammenhängende Malerei. Ja, und man muss sich vorstellen, das ist direkt nach dem Krieg, auch um den Dom herum, all die Gebäude, alles, was hier so an Möglichkeiten war, war sehr, sehr stark eingeschränkt. Gebäude waren kaputt, kein Strom, die konnten nur bei Tageslicht arbeiten, es waren keine Glühbirnen da, fotografisches Material war auch keins da, Papier war nicht da, im Prinzip war nichts da. Damals waren wir ja hier französische Besatzungszone, also der Ausgräber hatte offenbar ein gutes Netzwerk und konnte dann auch Kleber oder auch Filmmaterial besorgen, auf dunklen Kanälen vielleicht, um da weiterzukommen. Also es ist nicht so, wie wir das heute in einem ja fast luxuriösen Ambiente unsere Arbeit verrichten können. Die haben damals nicht nur Pionierarbeit mit diesem Befund gemacht, sondern auch unter den Umständen, wie die das bewerkstelligt haben, das ringt mir heute noch größten Respekt ab, muss ich sagen.
Und es waren ja auch 30.000, ne? 30.000 Steine?
Am Ende gehören zu dieser zusammengesetzten Decke etwa 30.000 Teile, aber es kommen ja auch noch die Wände dazu. Also ein Raum besteht ja nicht nur aus einer Decke, diese Decke haben wir heute zusammengesetzt, aber in dem Raum selber lagen auch noch Teile der Wände, der Wandmalereien, die, man muss wissen, dass die Römer oder überhaupt eben in der Antike hat man Baumaterial immer weiter verwendet und wiederverwendet. Die haben ihre Hölzer, die da drinne waren, wiederverwendet, die haben die Steine wiederverwendet, alles, was nochmal brauchbar war, denn heute kann man sowas irgendwo bestellen und dann kommt das. Für die damals war alles, was schon mal da ist, braucht nicht nochmal weit her rangekarrt zu werden, sondern dann haben sie den Verputz abgeklopft und haben die Steine wiederverwendet für den nachfolgenden Bau sozusagen.
Sie haben gerade schon die Hölzer erwähnt. Man muss sich das ja so vorstellen, dass diese konstantinische Deckenmalerei nicht da oben einfach an der Wand sozusagen draufgesetzt worden ist, sondern die hing eigentlich streng genommen noch an was anderem dran.
Genau, also es ist auch anders, als man heute Decken konstruiert oder heute gibt es auch abgehängte Decken, aber es ist tatsächlich ein Prinzip einer abgehängten Decke. Wenn man sich vorstellt, auch die Balken, die man damals hatte, wurden nicht gesägt, sondern die wurden gebeilt und die hatten mit Sicherheit keine glatten Kanten oder sonst wie was, wo man da was hätte rannageln können. Nein, die haben dann sozusagen von diesen Balken dünne Hölzer abgehängt und daran an diesen Abhängehölzern ein Lattengeflecht angebracht, was dann leichter in diese Horizontale gebracht werden konnte, weil die Deckenbalken mit Sicherheit krumm und bucklig waren.
Aber so ein Stein hat ja einiges an Gewicht.
Das ist richtig. Also Putz ist extrem schwer, vor allen Dingen, wenn er noch feucht ist, also wenn er noch nass ist, wenn man sagen. Also die erste Phase ist auch die schwerste für diese ganze Konstruktion. Wenn das getrocknet ist, sind schon mal etliche Kilos wieder weg durch Verdunstung des Wassers. Aber letztendlich, wir haben es mal ausgerechnet, also es sind schon einige Tonnen an Gewicht, die diese Konstruktion erstmal aushalten musste.
Das heißt, wenn die Römer damals diese Villa nicht selbst niedergelegt hätten, wäre wahrscheinlich diese Decke von selber irgendwann mal vielleicht runtergekommen.
So ist es, ja. Aber selten hat sich ja ein Gebäude über viele, viele Jahre erhalten. Irgendwer hätte es mal zerstört oder, wie in dem Fall, haben die Römer eben selber eine Änderung der Bebauung beschlossen an dieser Stelle und haben das dann planmäßig niedergelegt, abgerissen, wenn man so will.
Nochmal zurück zum Lattengeflecht. Da waren Sie ja auch involviert. Da sind wir wieder beim Thema Restaurierung. Wie sind Sie denn da vorgegangen? Denn ein Modell sieht man ja im Museum am Dom von dieser Deckenkonstruktion.
Ja, wir haben anhand der Abdrücke an diesem Verputz, also an diesen kleinen Verputzstücken, die ja dann alle nach unten gefallen sind, wir haben die zusammengesetzt und hatten dann natürlich auch während der Zusammensetzarbeit immer wieder diese Rückseiten vor Augen. Die Rückseiten tragen ja das Negativ der Konstruktion. Das ist ja dann relativ einfach, das ins Positiv zu übersetzen. Ah ja, und dann konnten wir dann sehen, aha, hier ist etwas und da ist ein Konstruktionsteil oder hier ging die Latte so und hier haben wir eine Querlatte und da haben wir einen Abdruck. Das ist nur ein Kopfteil. Ja, und mit der längeren Beschäftigung mit der Materie kam dann letztendlich diese Rekonstruktion heraus, die wir jetzt heute im 1:1-Modell im Museum so erstellt haben. Das war ganz witzig. Also ich selber hatte im Privatwald eine Tanne stehen, die haben wir gefällt und haben dann den Baum hier nach Trier geschafft und haben wirklich in Art von experimenteller Archäologie den mit den Mitteln zersägt oder auseinandergeteilt, wie die das damals auch hatten, nur mit Beilen, ohne Sägen, und haben dann Teile erstellt, wie wir sie am Original beobachtet haben und die dann oben zusammengenagelt. Also die Nägel selbst waren natürlich auch keine Nägel aus dem Baumarkt, sondern die haben wir auch nach Originalnägeln, die waren vor Ort und Stelle, nachschmieden lassen. Das sind gesenkgeschmiedete Eisennägel. Ja, und die haben wir verwendet und haben dann diese Rekonstruktion wirklich so gemacht, wie sie die Römer selbst auch konstruiert haben.
Gab es denn im Rahmen dieser ganzen Rekonstruktion dieser Deckenmalerei eigentlich besondere Schwierigkeiten? Das ist ja ein Prozess, der hat sich ja auch über etliche Jahre gezogen. Und es gab ja auch nochmal einen zweiten Ausgrabungsfund. Das sind ja einige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ist ja quasi der noch fehlende Teil dieses Raumes auch ausgegraben worden, also quasi vervollständigt worden.
1945, 46 wurde ein erster Teil, etwa ein Drittel der Decke geborgen. Die mussten damals aufhören, weil tatsächlich hieß es dann vom Domkapitel wieder, wir möchten Gottesdienst feiern, also bitte schön raus hier, ihr Archäologen. Und dann gab es ja in den späten 60er Jahren und bis 1974 die große Domrenovierung, also wo der Dom ohnehin auch wieder geschlossen war und dort Bauarbeiten stattgefunden haben. Dann hat man wusste ja jetzt um diesen Befund, der da unten noch liegt. Dann hat man die Gelegenheit genutzt, 1967 und 1968 an derselben Stelle wieder zu graben, aber diesmal nicht mehr nur mit einem Schacht und mit einem Stollensystem, sondern hat dann weil der ganze Dom praktisch eine freitragende Fußbodendecke bekommen hat, dann auch flächig an der Stelle gegraben und hat die ganze Stelle, die noch gefehlt hat zur Vervollständigung der Deckenmalereien, systematisch abgetragen und fand dann natürlich den Rest der Deckenmalerei.
Und dieser Fund war ja einzigartig, ne? Ihr Haus beschreibt ja diese konstantinische Deckenmalerei als ein bedeutendes Objekt spätantiker Kunst. Und ich habe vorhin schon beschrieben gegenüber meinen Kollegen, was man eigentlich sieht, wenn man da reinkommt in den Raum. Also man kommt rein und man sieht dann links halt eben mehrere dieser Motive. Das sind ja Eroten. Dann sieht man Frauen und Männer und auf der rechten Seite genauso. Und direkt vor uns halt die berühmte Fauster, wenn sie denn ist, die Fauster, die wir ja vorhin auch erwähnt haben. Was macht aus Ihrer Sicht halt diese Deckenmalerei so bedeutend?
Es ist der einzige Befund einer römischen Deckenmalerei in dieser Größe, in dieser Qualität, also in der Ausführungsqualität und aus dieser Zeitstellung. Also es gibt kein weiteres Beispiel im ganzen Römischen Reich von der Gestaltung dieser Decke. Das gibt's nicht nochmal.
Für mich als Laie immer noch nicht ganz nachvollziehbar, dass die Römer so etwas Herrliches erschaffen und dann einfach abreißen.
Ja gut, da kann man nur spekulieren, warum die das gemacht haben. Es wurde ja schon einiges auch spekuliert in diese Richtung. Es gibt natürlich in Trier diese Tradition des Hauses der Helena. Der Trierer Dom sei von der Mutter Konstantins geschenkt worden, eben an den Trierer Bischof, damit er an der Stelle eben seine Kirche bauen kann. Und jetzt haben wir hier ein wirklich sehr, sehr, sehr kostbares Objekt, Deckenmalereien, die sogar kaiserliche Attribute auch zeigen. Das heißt, diese Figuren, die dargestellt worden sind, tragen alle Purpurmäntel. Purpur als kaiserliches Attribut, tragen zumindest die Frauenfiguren, sind alle mit einem Nimbus, also mit einem, heute sagt man salopp, Heiligenschein, dargestellt. Das ist auch ein Attribut für Göttlichkeit, auch damals schon gewesen, aber auch für kaiserliche Familienmitglieder vorbehalten, denn auch die Kaiser verstanden sich ja als göttlich oder von Gott eingesetzt. Und von dem her bewegen wir uns da in dieser kaiserlichen Umgebung, auch was die Motivik dieser Decke angeht. Also ist diese Spekulation, dass das möglicherweise etwas mit dem Kaiserhaus zu tun hat. Und dann, heute haben wir da diesen antiken Kirchenbau ja noch immer im Trierer Dom stecken, gar nicht so weit hergeholt, wenn man denkt, ah ja, das ist diese Tradition, Helena hat dem trierischen Bischof oder der trierischen Kirche ein Grundstück oder ihr Haus geschenkt, ja, dass man dann denkt, das ist das, dann bewahrheitet sich ja diese Tradition.
Spekulation ist ja auch, ob es sich tatsächlich um die Gattin von Konstantin handeln soll, die halt eben prominent zentral an der Decke zu bestaunen war, also die Fausta, wo ausgerechnet ja bei ihr im Gesicht ja die Bruchstücke fehlen.
Gut, das glaube ich ist eher ein Zufall, dass die fehlen. Es fehlen ja auch viele Teile an anderen Stellen. Es gibt ja viele Spekulationen zu diesen Brustbildern, wer da dargestellt sein kann, viele Historiker haben sich da Gedanken gemacht, aber man muss sich fragen, warum ist da in der Mitte ein Brustbild einer Frau dargestellt, die zum einen einen Nimbus hat und die zum anderen eine Modefrisur zeigt. Alle anderen Frauen, die zur Deckenmalerei gehören, haben normale Langhaarfrisuren, die jetzt nichts Besonderes sind. Die zeigen alle irgendwelche Attribute, ja. Aber dieses Zentrum oder dieses Mittelbild bringt auch die Symmetrie dieser ganzen Decke durcheinander. Normal haben wir vier Frauen und drei Männer. Die vier Frauen sind außen angeordnet an der Decke. Und an einem Feld, wo man auch eine Frau vermuten würde, ist plötzlich ein Mann dargestellt. Das ist natürlich schon auch eine Besonderheit, die man einfach erstmal konstatieren muss. Man kann dann überlegen, ja, warum ist das so? Wenn der Maler sonst sehr stark auf Symmetrie geachtet hat, hat er sich an der Stelle durchbrochen. Warum ist das so? Diese Frage darf man sich stellen. Wenn man dann dazu auch noch beobachtet, dass dieses Mittelbild ja fast porträthafte Züge hat, auch individuell gestaltet ist dadurch, dass sie eben eine Modefrisur besitzt, diese Dame, kann man sich überlegen, ist es ein Porträt, wer ist dargestellt? Und Dann überlegt man sich, von wann ist diese Deckenmalerei, also wann ist die entstanden. Das Entstehungsdatum ist nicht ganz genau einzugrenzen, aber es liegt irgendwo in den 10er, 20er Jahren des 4. Jahrhunderts. Ja, und wer war hier sozusagen Kaiser oder wer hat hier residiert in Trier? Das war eben Konstantin. Und der war verheiratet seit 307 mit Fausta.
Die dann 326 nach Christus hingerichtet worden ist und mutmaßlich wiederum diese konstantinische Deckenmalerei bzw. das Haus, zu dem es gehörte, ungefähr einige Jahre später ja auch dann abgerissen worden ist.
Da gibt es diese schöne Geschichte, aber der Damnatio Memoriae, das heißt, man vernichtet im Prinzip alle Erinnerungen an eine bestimmte Person. Ja, das wurde auch für die Deckenmalerei angenommen, aber auch das reine Spekulation. Es passt halt sehr, sehr schön. Es passt sogar vom Datum her einigermaßen, also das widerspricht jedenfalls nichts. Also die Deckenmalerei hat in jedem Fall seit den 30er Jahren nicht mehr existiert. Das können wir ziemlich genau sagen, aber wann genau sie zerstört worden ist, wissen wir nicht. Wenn diese Fausta 326 hingerichtet wurde, aus welchem Grund auch immer, ja, würde selbst diese Damnatio Memoriae passen. Wie gesagt, reine Spekulation.
Wenn man jetzt heute als Besucher vor der Deckenmalerei steht, man schaut sich nicht Wandbilder an, sondern eigentlich eine Decke. Also eigentlich müsste man den Kopf nach oben heben, verrenken. Die sind halt eben aus, wie haben Sie es ausgedrückt?
Aus konservatorischen Gründen haben wir die an die Seitenwände gehängt, einfach damit sich auch der Besucher da nicht so den Kopf verrenken muss. Außerdem kennen wir die Höhe des Raumes nicht. Die heutige, hier in unserem Haus nachgebaute Raumsituation ist halt festgelegt durch den Architekten, also aufgrund der Architektur des Hauses und so weiter. Die müsste eigentlich noch höher gewesen sein. Also ich brauche, um die ordentlich betrachten zu können, eigentlich noch eine höhere Decke. Und von dem her betrachten sich diese Bilder besser, wenn sie an der Wand hängen. Aber in erster Linie hat es eben auch konservatorische Gründe, weil wir dem Kleber nicht so wirklich trauen, mit dem die Teile auf ihre Trägerplatten montiert sind.
Und wenn man davor steht, stellt man ja fest, da fehlen ja immer noch Steine. Also es ist nicht ganz komplett, diese Restaurierung.
Sie ist nicht ganz komplett. Es gibt noch unendlich viele Teile, nicht unendlich, aber doch sehr, sehr viele Teile, die nicht ihren Platz gefunden haben in der heutigen Rekonstruktion. Das sind aber alles Teile, wo wir nicht genau wissen, dass sie auch an die Stelle gehören. Also wir könnten jetzt noch viele Fehlstellen mit irgendwelchen Stücken schließen. Das wäre dann einfach nicht, ja, restaurierungsethisch nicht zu vertreten und auch kunsthistorisch nicht zu vertreten. Wir haben nur das rekonstruiert, von dem wir hundertprozentig wissen, diese Stücke gehörten genauso zusammen oder waren an der Stelle, wo sie denn einst mal auch saßen.
Vermissen Sie denn noch etwas als Restaurator an diesem Kunstwerk, wo Sie sagen, da fehlt noch irgendwas? Oder sagen Sie, das Ding ist so komplett?
Da würde ich sagen, dass die Decke ist so komplett. Und was wir vermissen, was wir noch immer schmerzlich vermissen, sind die Wände, die auch zu dem Gesamtkunstwerk ja gehören. Es ist nicht nur die Decke, auch die Wände waren bemalt. Wir wissen durch eben ja, Sondagen in unseren eigenen Depots, dass an den Seitenwänden auch lebensgroße Figuren dargestellt waren, die in einem ähnlichen Farbkanon gehalten sind wie die Decke, sodass wir davon ausgehen, was wir jetzt hier an der Decke sehen, ist nur ein Teil des gesamten Bildprogramms. Also das, um es auch interpretieren zu können, müssten wir eigentlich die Wände auch sehen. Es ist auch ungeheuer schwierig, also die Wände werden sich nicht so zusammensetzen lassen wie jetzt diese Decke, wenn wir von den erhaltenen Stücken ausgehen. Da haben wir bei der Decke etwa 30.000 Teile. Für die vier Wände, die es ja mal gab, sind insgesamt nur 40.000 Stücke noch erhalten. Ich sprach ja eben davon, dass die Leute ihr Baumaterial wiederverwendet haben. Die haben einfach mit einem Meißel und Hammer die anhaftenden Putzstücke abgeschlagen. Aber wenn ich solche Wände habe, habe ich immer auch Nebenwände, also Nebenräume zu denen auch Putz gehört. Und wir haben innerhalb dieses Raumes mit der Deckenmalerei, wo wir die Decke in Sturzlage gefunden haben, darüber liegend eben Putzstücke gefunden, von denen wir genau wissen, vom Farbkanon her, ja, die gehörten wohl zu diesem Raum, aber wir haben auch Teile von den Nebenräumen, sodass die von diesen 40.000 Teilen, die ja locker doppelt und dreifach so viele sein müssten, rein von der Fläche her gesehen, kommen aber auch noch Teile von den Nebenräumen dazu. Also es ist absolut illusorisch, diese Wände zusammenzusetzen.
Das heißt, wir hätten dann am Ende dann tatsächlich ein Puzzle, was dann quasi kaum noch zu bewältigen wäre. Und abgesehen davon, Sie bräuchten ja dann wahrscheinlich auch ein neues Museum, um halt diese ganzen Steine dann nochmal entsprechend abzubilden.
Was auf jeden Fall noch unsere Aufgabe jetzt ist, vielleicht auch meine Aufgabe noch ist, dieses ganze Material zu sondieren. Einfach mal zu schauen, was ist da. Da geht es weniger um das Zusammensetzen, sondern es muss einfach auch katalogisiert werden, es muss gesichtet werden, es muss dokumentiert werden, was ist überhaupt alles da.
Herr Schuh, vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Die konstantinische Deckenmalerei, eine Sehenswürdigkeit in Trier. Was genau sie darstellt, haben wir mit Stefan Schuh vom Museum am Dom besprochen.
Genau. Und das Museum am Dom hat übrigens ja auch eine eigene Geschichte. Denn es war mal das Stadtgefängnis von Trier. Gar nicht so lange her. Das Museum am Dom ist dort erst seit wenigen Jahrzehnten untergebracht. Und davor waren jahrzehntelang dort Kriminelle eingesperrt.
Und mehr zu Kriminellen aus der Region hört ihr übrigens auch in unserem anderen Podcast Spurensuche, dem True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds. Da geht's übrigens auch um antike Schätze, zum Beispiel um den Trierer Goldschatz, der vor ein paar Jahren fast gestohlen wäre.
Ah, Alex, erzähl mal, was geht es da? Was ist da genau passiert?
Ja, da sind drei Männer ins Trierer Landesmuseum eingebrochen und haben versucht, den weltweit größten römischen Goldschatz zu stehlen. Das ist ihnen ganz knapp nicht gelungen. Was ihnen aber gelungen ist, sie sind vor der Polizei geflüchtet. Und bis heute wurde auch nur einer der Täter geschnappt.
Und zum Glück haben die den Goldschatz nicht mitgenommen, weil das ist wirklich von unschätzbarem Wert. Ja, also wenn sie den mitgenommen hätten oder eingeschmolzen hätten, um Gottes Willen.
Genau, und heute wird der Schatz durch einen dicken Tresor geschützt. Da kann also eigentlich nicht mehr ganz so viel passieren. Mehr Infos zu dem Fall hört ihr in unserer Folge zum Trierer Goldschatz.
Ja, und wer sich die konstantinische Deckenmalerei anschauen will, die ist halt nicht im Landesmuseum zu sehen, sondern wie gesagt im Museum am Dom. Geht vorbei, schaut es euch an, lohnt sich.
Wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, könnt ihr das übrigens ganz einfach per Mail an podcast@volksfreund.de. Bis dahin, bleibt neugierig.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.